Oh Mann, als ich heute Morgen aus dem Fenster geschaut habe, war ich wirklich froh, dass die Sonne aufgegangen ist, dass die Menschen weiterhin vorwärts und nicht rückwärts gelaufen sind und dass die Hunde gebellt und nicht miaut haben. Man konnte sich ja nicht so sicher sein. Nach dem, was gestern, also Mittwochabend passiert ist, der FC Bayern hat mal wieder ein Spiel verloren. Aber es scheint kein Fehler in der Matrix gewesen zu sein, sondern einfach nur ein verlorenes Spiel. Willkommen beim Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball und willkommen Jens Secker. Hallo Jens.
Hi Nils. Ja, 3:1 haben die Bayern verloren bei Arsenal London und zumindest wenn es nach Joshua Kimmich geht, dann vor allen Dingen wegen der Standardsituation und der langen Bälle. Er sagte nämlich nach dem Spiel, für die ist das ganze Spiel Standards und lange Bälle vorne rein spielen. Nils, ich weiß, du hast das Spiel ja gestern 90 Minuten gesehen. Mhm. Bist du Kimmichs Meinung? Siehst du das auch so, dass die Bayern vor allen Dingen wegen diesen zwei Dingen verloren haben?
Also zumindest war es ein entscheidender Faktor, das muss man schon sagen. Die erste Halbzeit war Arsenal punktuell besser, aber dadurch, dass die Bayern natürlich ein wunderschönes Tor gemacht haben, war es am Ende irgendwie auch okay, dass man mit 1-1 in die Pause gegangen ist. Aber in der zweiten Halbzeit kam wirklich nicht mehr viel von den Bayern. Und es war schon krass zu sehen, wie sehr Arsenal die Bayern mit diesen Standards unter Druck gesetzt haben. Und gefühlt wurde jeder Ball, der da Richtung Manuel Neuer gesegelt ist, auch gefährlich, sei es jetzt bei Ecken oder bei Freistößen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch Teil des Matchplans von Arsenal war, zu sagen, wir versuchen Standards zu provozieren, weil wir wissen, dass die Bayern da in den letzten Wochen eben nicht so gut performt haben. Und Arsenal wiederum ist natürlich offensiv total gut bei Standards. Also das war ein probates Mittel, aber das war auch nicht der einzige Grund. Man muss auch sagen, die Bayern haben in der zweiten Halbzeit irgendwie nicht so scharf gewirkt. Und das war der Unterschied zu Paris, wo sie es so krass wollten. Und gestern hatte man halt das Gefühl, dass es Arsenal dann am Ende irgendwie ein bisschen mehr wollte.
Ja, ich war auch wirklich angetan so von der Wucht, die Arsenal erzeugt hat. Natürlich hatte Bayern auch in der ersten Halbzeit irgendwie viel Ballbesitz und so weiter. Man hatte aber auch das Gefühl, dass sie das so wollten. Denn, also Arsenal, dass Arsenal das so wollte, den Bayern auch erstmal den Ball zu überlassen und dann mal zu gucken, wie sich das Spiel so entwickelt. Und vergangene Woche haben sie ja Tottenham 4:1 im Emirates weggefegt. Im Nord-London Derby. Und da haben sie von Anfang an absolut Druck gemacht und haben gepresst und waren direkt vorne drauf. Und jetzt haben sie irgendwie sich das Spiel ein bisschen anders vorgenommen und dann irgendwie gefühlt in der zweiten Halbzeit dann irgendwie eine Wucht erzeugt und eine, genau wie du sagst, mit diesen Standardsituationen, aber auch mit diesem Tempo, das sie da drin haben. Diese, und vor allen Dingen auch die Möglichkeiten in diesem Tempo dann trotzdem technisch den Ball so sauber anzunehmen, mitzunehmen und so weiter. Also das hat mir schon imponiert.
Und dann muss man sagen, hat halt auch Manuel Neuer nicht seinen allerbesten Abend gehabt. Also beim 1:0, als diese Ecke kam, sieht er mindestens mal unglücklich aus. Klar, er wird auch so ein bisschen blockiert, vielleicht sogar ein bisschen weggestoßen. Ich habe aber auch sofort gesagt, also Leute, wenn wir das jetzt abpfeifen, also dann kannst du da im 5-Meter-Raum auch gar nichts mehr machen. Aber vor allem bei dem, ich glaube, das war das dritte Tor dann, ne? Ja, das dritte, wo er dann da 40 Meter aus dem Tor rausrennt und sich halt völlig verspekuliert. Ja, spätestens beim dritten war natürlich dann klar, dass die Bayern da auch nichts mehr holen. Also er hatte schon glücklichere Abende. Auf der anderen Seite hat er auch ein paar Dinger richtig gut gehalten, das muss man auch sagen. Also von daher an Neuer allein lag es jetzt auch nicht. Aber es war insgesamt natürlich gestern Abend aus deutscher Sicht nicht so erfreulich, weil ja auch die Frankfurter 3:0 verloren haben gegen Atalanta zu Hause. Auch bitter, ne? Hast du das so erwartet, dass die Frankfurter da 3:0 verlieren?
Ach du, das ist schwer einzuschätzen bei den Frankfurtern im Moment, finde ich. Ich glaube schon, dass sie jetzt halt für sich mal auch merken, das ist Champions League. Sie waren ja vor ein paar Jahren auch schon mal dabei, aber Atalanta ist halt auch keine Laufkundschaft. Die haben vor ein paar Jahren ja auch die Europa League gewonnen. Und ja, wenn es bei der Eintracht nicht so flüssig läuft, dann kannst du halt so ein Spiel auch mal verlieren. Und ich glaube, was noch schwerwiegender ist als jetzt hier diese 3:0-Niederlage, ist ja der Ausfall von Johnny Burkhardt, der kurz vor dem ersten Tor auch ausgewechselt wurde mit einer Oberschenkelverletzung. Es sah überhaupt nicht gut aus. Und der hat ja in den vergangenen Wochen und Monaten sich da richtig gut reingefunden, auch bei Frankfurt. Also das könnte ihnen jetzt auch im Endspurt irgendwie bis zum Jahresende auch nochmal richtig wehtun, dass der Kollege da ausfällt.
Ja, Es gab ja insgesamt jetzt an diesem Spieltag einige, sagen wir mal, spannende Ergebnisse, bevor wir gleich auch noch auf die zwei anderen Deutschen zu sprechen kommen, was ich auch erstaunlich finde. Liverpool verliert schon wieder zu Hause gegen Eindhoven 1-4, wo man sich ja wirklich die Frage stellen muss, wie lange hält Arne Slot da noch durch oder wann muss da der Verein eigentlich auch mal sagen, Arne, war ein netter Versuch, aber das wird mit dir nix.
Ja.
Also da, boah, was ist denn da dein Bauchgefühl? Also halten die da noch lange an ihm fest oder müssen sie eigentlich jetzt langsam mal was tun?
Ich glaube, er hat natürlich dadurch, dass er jetzt vergangene Saison die Meisterschaft da geholt hat, natürlich schon noch ein bisschen Kredit. Aber die Ergebnisse sprechen schon absolut gegen ihn. Ich meine, er hat am Wochenende 3-0 verloren. Also ich sag er. Also Liverpool hat am Wochenende 3-0 verloren. Zu Hause auch gegen Nottingham Forest, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Vorletzter waren. So jetzt zu Hause gegen Eindhoven. Ich habe gestern mal so ein bisschen auch reingeguckt in das Spiel und das, weißt du, man hat im Moment so das Gefühl, da steht nicht wirklich eine Einheit auf dem Platz. Gab so eine Situation, da ist Etiquette, es stand, glaube ich, 1-1 zu dem Zeitpunkt. Also Liverpool hatte gerade den Ausgleich gemacht. Und Etiquette tankt sich da irgendwie rechts durch und muss den Ball eigentlich nur rüberlegen zu Salah und der schiebt zum 2-1 aus und dann weißt du nicht, wie das Spiel ausgeht. Er macht's nicht, er versucht das Ding selbst zu machen und ja, der Rest ist Geschichte sozusagen. Aber weißt du, so dieses, im Moment hat man so das Gefühl, jeder will sich selbst so aus dieser Krise rausschießen oder irgendwie zumindest aus dieser Krise oben rausgucken, um zu zeigen, hey, ja, also die Mannschaft spielt vielleicht jetzt nicht, aber ich bin doch hier 80 Millionen, 90 Millionen habe ich doch gekostet, das bin ich doch wert. Anstatt halt mal mannschaftsdienlich zu spielen, die Dinger rüber zu spielen, einfach zu sagen, es geht hier ums Team, wir müssen uns da jetzt irgendwie gemeinsam rauskämpfen. Und ich finde, diesen Eindruck vermitteln sie im Moment nicht, dass sie ein Team, eine Einheit sind.
Ja. Und um das vielleicht noch abzurunden, weil wir gerade bei den englischen Mannschaften sind, Tottenham, du hast sie gerade schon angesprochen, 3-5 verloren gegen Paris. Also Paris hat wieder ein ordentliches Spiel hingelegt und erstaunlich fand ich auch, dass Chelsea 3-0 gegen Barcelona gewinnt. Also auch da läuft es jetzt nicht nur rund für unseren lieben Hansi Flick da bei den Katalanen. Aber, und dann kommen wir auch zu den deutschen Mannschaften, Man City verliert zu Hause gegen Bayer Leverkusen 0-2.
Ja, Pep hat auch ein bisschen gezockt. Ja. Er hatte ja Haaland auf der Bank und noch den ein oder anderen Hochkaräter. Und Leverkusen, zumindest was ich gesehen habe, ich habe beim Dienstag die Konferenz geguckt, da kann man ja nie so hundertprozentig sagen, aber zumindest was ich gesehen habe, hat Leverkusen das auch ganz vernünftig gemacht und hat sich oft vom eigenen Tor weghalten können und hat halt vorher vorne auch ordentlich dann zweimal zugestoßen.
Ja, ich meine, die stehen ja auch in der Bundesliga gut da, also die haben sich auf jeden Fall wieder gefangen, muss man sagen. Ja, ne? Der Trainerwechsel hat auf jeden Fall gefruchtet und ich glaube auch, die sind mehr als solide unterwegs, die Leverkusener. Und ja, man weiß wieder so ein bisschen, was man erwarten kann, anders als vielleicht bei den Dortmundern, denn da gibt's hier und da Überraschungen und man muss sagen, auch das 4-0 gegen Villarreal war jetzt nicht unbedingt vorherzusehen, aber da haben sie natürlich immer wieder ein Ausrufezeichen gesetzt, die Dortmunder.
Ja, absolut, aber mussten sie auch. Gerade nach den Partien der vergangenen Wochen. Und da würde ich auch mal das 1-4 gegen Manchester City mit reinzählen. Danach so dieses Unentschieden gegen Hamburg, jetzt auch das Unentschieden gegen Stuttgart. Oh, ich glaube, so langsam kam schon wieder so ein bisschen diese Stimmung auf. So ganz safe sind wir jetzt vielleicht unter Niko Kovac doch nicht. Und ich habe auch schon so die eine oder andere Frage gehört in Richtung, ist das jetzt wieder der Niko Kovac-Fluch, der in der zweiten Saison dann die Mannschaft verliert, wie damals bei den Bayern oder auch bei Monaco. Also weit würde ich nicht gehen, aber man sieht halt schon, dass sie gerade offensiv nicht so einen eleganten Fußball spielen, wie sich das vielleicht auch viele Dortmund-Fans eben vorstellen. Und gegen Villarreal, zumindest was man so sehen konnte, ja, haben sie ja auch dann eher nach der roten Karte und in der zweiten Halbzeit dann das Spiel irgendwie auf 4-0 geschraubt. Aber zumindest, was ich gelesen habe, in der ersten Halbzeit soll Villarreal da auch die bessere Mannschaft gewesen sein. Well, kompliziert
ja,
bei Dortmund
aber
im Moment.
Genau. Und die Dortmunder brauchen einfach gute Nachrichten. Und damit kommen wir auch zu dem eigentlichen Thema, mit dem wir uns heute unter anderem beschäftigen wollen. Wir kommen vom Sport zum Boulevard. Denn Dortmunds Flügelflitzer Karim Adeyemi wurde wegen illegalen Waffenbesitzes zu einer Geldstrafe in Höhe von 450.000 Euro verurteilt. 450.000 Euro. Ex-Spieler und TV-Experte Christoph Kramer kommentierte gewohnt süffisant: Als ich von der Geldstrafe gelesen habe, dachte ich, er hat eine Panzerfaust im Keller. Sehr schön. Und ich war ehrlicherweise auch überrascht zu hören, dass es sich dann in Anführungszeichen nur um einen Schlagring und um einen Taser gehandelt hat. Aber kurios ist ja auch die Story, wie Adeyemi an die Waffen gekommen ist. Denn laut eigener Aussage haben sich die Waffen in einer Mystery Box befunden, die er im Sommer 2024 bei TikTok bestellt hat. Mhm. Für alle, die nicht wissen, was eine Mystery Box ist: Das ist eine Box, die man bestellen kann und bei der man nicht so ganz genau weiß, was drin ist. Aber es sind meistens Gegenstände zu einem speziellen Thema. Zum Beispiel Beauty, Gaming oder eben Gewalt. Also wir müssen davon ausgehen, dass der liebe Karim keine Beauty-Mystery-Box bestellt hat.
Und dann plötzlich einen Taser und genau.
da drin lag. Genau. Ich wollte doch eigentlich Lipgloss. Was ist passiert? Ja, ja. Er hat öffentlich behauptet, er habe nicht gewusst, was in der Box war. Aber im Strafbefehl steht was anderes. Dort spricht die Polizei Adeyemi direkt an. Es handelt sich um ein von ihnen zuvor bestelltes Paket, in welchem sich, wie sie wussten, unter anderem ein Schlagringmesser, ein Schlagring und ein Elektroimpulsgerät befanden. Dieses Paket ist in einer Filiale der Deutschen Post abgeholt worden, obgleich ihnen bewusst war, dass sie nicht zum Erwerb und Besitz dieser Gegenstände berechtigt waren. Da Adeyemi keinen Einspruch eingelegt hat, können wir annehmen, dass diese Version korrekt ist. Und demnach stellt sich doch die Frage: Hat Adeyemi nicht nur eine illegale Bestellung bei der Deutschen Post abgeholt, sondern dann auch gelogen? Oder sehe ich das falsch, Jens?
Ja, wenn man so eins und eins zusammenzählt, könnte da tatsächlich zwei draus werden. Also ja, also erstmal genau wie du sagst, ne, eine Mystery Box hat einen thematischen Schwerpunkt in der Regel. Und die legen ja auch nicht einfach mal so in eine Mystery Box sowas rein. Also das ist schon thematisch, ist das schon sehr interessant, was er da gemacht hat. Und dass er, ja, was willst du da sagen? Ich meine, du hast es genau richtig gesagt, ne? Wenn es wurde kein Einspruch eingelegt. Das heißt, das scheint schon so abgelaufen zu sein, wie hier auch festgestellt. Wie siehst du es?
Zumal ja sein Anwalt dazu gesagt hat: Wie der Name Mystery Box nahelegt, war zwar ersichtlich, dass sie Gegenstände wie die in der frei zugänglichen Verkaufsannonce exemplarisch gezeigten Waffen enthalten würde, nicht aber welche konkreten Waffen dies sein werden. Also mit anderen Worten, er wusste natürlich, dass er da Waffen bestellt. Und ich meine, keine Ahnung, wie firm er jetzt war. Ich unterstelle ihm mal, das wusste er sicherlich nicht im Detail. Welche Waffen sind jetzt in Deutschland illegal und welche sind legal? Aber natürlich stellt man sich erstmal die Frage, warum zum Teufel bestellst du dir Waffen, verdammt nochmal, ne? Und wer sich jetzt fragt, wie das Ganze eigentlich aufgeflogen ist, das ist auch witzig, denn Karim wurde eigentlich nur aufgrund einer Verwechslung erwischt. Ein Freund sollte ihm in den Urlaub ein anderes Paket mitbringen, aber dieser Freund hat versehentlich das Waffenpaket eingepackt und wurde dann damit am Flughafen erwischt. Also richtig blöd gelaufen, muss man sagen.
Ja, das ist schon ein bisschen
dumm auch, ja. Bevor wir uns jetzt gleich mal anschauen, was Karim Adeyemi selbst zu dem Vorfall gesagt hat und uns die Frage stellen, wie glaubwürdig sein Statement ist, schauen wir mal, wie sein Verein, der BVB und die Verantwortlichen beim DFB reagiert haben. Rudi Völler, Sportchef des Deutschen Fußballbundes, sagte, auch er habe als junger Spieler viele Fehler gemacht. Zwar nicht solche, aber wichtig ist auch, solche Spieler mal in den Arm zu nehmen. Ja. Und ja, Nagelsmann, Trainer bei Deutschland, für die, die es nicht wissen, wollte vor dem wichtigen WM-Quali-Spiel gegen die Slowakei keinen inhaltlichen Kommentar abgeben. Er sagte, wir werden uns nach dem Spiel mit dieser Thematik befassen. Das Thema ist jetzt vor so einem Spiel ein bisschen zu groß. Und nach dem Spiel hat man übrigens von Nagelsmann nichts mehr gehört. Und dann BVB, da gab es auch nicht viel. Trainer Niko Kovac hat eigentlich nur mehrfach betont, wie eng sein Verhältnis zu Adeyemi ist, und Lars Ricken, Sportchef beim BVB, sagte, Karim hat uns versprochen, einen solchen Fehler nicht erneut zu machen. Wir vertrauen ihm, dass er sich daran hält. Jens, was hältst du von den Aussagen? Also, oder vielleicht kann man es auch allgemeiner fragen: Wie sollte man als Verein oder Verband mit so einer Situation umgehen?
Also ganz grundsätzlich gibt es für mich da erstmal zwei generelle Vorgehen. Also Karim Adeyemi hat augenscheinlich weder Verein noch Verband vorher informiert, dass es diese Strafe überhaupt gab. Also das ist ja was, was dann irgendwie so im Laufe dieser vergangenen Länderspielmaßnahme ja durchgesickert ist und von denen alle Beteiligten erstmal überrascht waren.
Ja.
Er ist natürlich, dass es gegen ihn oder dieses Verfahren lief gegen ihn als Privatmensch. Das heißt, er hat keine Verpflichtung, das dem Verband oder dem Verein mitzuteilen. Naja, aber als Person des öffentlichen Lebens, der er ja nun mal ist, musste ihm doch klar sein, dass dieses Thema rauskommt. Und da hätte er aus meiner Sicht vorher aktiv auch das Gespräch mit dem Verband und dem BVB suchen müssen. Und wenn dann Julian Nagelsmann oder der DFB sagt, oh, sorry Karim, das ist uns jetzt dann als Thema ein bisschen heiß, weil wir müssen uns auf die WM-Qualifikation konzentrieren, dann müssen wir dich dieses Mal einfach zu Hause lassen. Du bist sowieso fürs erste Spiel gesperrt. Luxemburg war ja gesperrt. So, da kommt, und dann kommen wir hier alle entspannt aus dieser Nummer raus und dann bist du dieses Mal nicht dabei. Wir haben dich auf dem Schirm und so weiter und bei der nächsten Maßnahme bist du wieder am Start. Aber um das Thema auch jetzt möglichst klein zu halten, lass das mal irgendwie anders regeln. Das ist ja augenscheinlich nicht passiert und das ist für mich schon das erste, in Anführungszeichen, Vergehen, das sich Adeyemi da geleistet hat. Na, du musst da mit offenen Karten spielen, weil es kommt doch sowieso raus, das wissen wir doch alle.
Zumal als Verein und auch als Verband hast du dann ja, wenn du das vielleicht auch direkt erfährst, wenn da die Anklage erhoben wird, die Chance, in Ruhe dir eine Strategie zurechtzulegen. Ne? Ja. Wie gehst du damit auch kommunikativ um? Und wir wissen doch, dass es da natürlich sofort Riesenschlagzeilen gibt. Und ich finde auch, genauso verantwortungslos, wie er gehandelt hat, als er diese Scheißbox bestellt hat, hat er halt auch gehandelt, als er sich überlegt hat, ach, ich bin ja Privatperson, ich sag denen das nicht. Ja, also bin ich völlig bei dir, das hätte er natürlich sagen müssen. Und trotzdem frage ich mich, Jens, ich meine, klar, er bezahlt da jetzt fast eine halbe Million, was ich ehrlich gesagt, also aufgrund eines Schlagrings und eines Tasers schon auch viel finde.
Ja, ja.
Also ich habe mich gefragt, wie ist das, wenn das jetzt kein gut betuchter Fußballprofi ist, wenn du und ich jetzt damit erwischt werden würden, die können doch dann nicht eine halbe Million da verlangen, weil du bist ja dein Leben lang verschuldet, oder? Ich weiß nicht.
Ich glaube, das berechnet sich ja nach dem Gehalt oder Einkommen auch der Person, die dort dann belangt wird. Also das heißt ja dann immer so ein Tagessatz und so weiter. Und
der
ist bei Karim Adeyemi wahrscheinlich ein Ticken höher als bei uns, Nils.
Maybe, ja.
Zumindest noch. Zumindest noch.
Ja, okay.
Also
okay.
Ja, genau. Also daran, aber du hast natürlich recht. Also ganz grundsätzlich für 450.000 Euro, da kannst du dir ein paar Schlagringe und Taser.
Ich wollte sagen, dann kann er jetzt ein richtiges Waffenarsenal sich anlegen, theoretisch. Aber du, ich frage mich trotzdem, okay, er hat jetzt diese hohe Geldstrafe bekommen, muss man aber als vor allem jetzt Verein noch darüber hinaus sanktionieren in irgendeiner Art und Weise? Wie siehst du das?
Also ganz grundsätzlich sehe ich das nicht, weil das ist jetzt nicht das Thema von Borussia Dortmund. Ich finde schon, dass man vielleicht so eine Aktion mal mit ihm gemeinsam machen kann, wenn er da denn reflektiert genug mit umgeht, dass er da auch wirklich einsieht, dass er da einen Fehler gemacht hat, was man ja zumindest in Zweifel ziehen kann. Mhm. Aber ich finde schon, dass man da vielleicht so eine PR-Aktion oder sowas draus machen kann. Aber du kannst jetzt den Spieler nicht sanktionieren für sowas. Ja, das.
Und der Verein würde sich ja auch ins eigene Fleisch schneiden, ne? Ja, wenn sie ihn jetzt beispielsweise irgendwie aus dem Training mal rausnehmen oder sagen, jetzt spielst du mal ein paar Spiele nicht, das will man natürlich bei Dortmund auch nicht, weil sie ihn ja brauchen. Und beim DFB ist es ja ähnlich. Ja, aber
das passt ja auch von der Ebene nicht, Nils. Guck mal, also was er dann als Privatmensch macht, natürlich wird er schon auch drauf geguckt, er ist dafür sanktioniert, aber ihn jetzt dafür irgendwie aus dem Training oder aus dem Spiel rauszunehmen, das sehe ich nicht.
Naja gut, aber ich meine, erinnere dich mal an den Fall Jerome Boateng, den wir kürzlich besprochen haben. Also ich spinne jetzt rum und ich entferne jetzt das, was ich sage, wieder von Jerome Boateng. Ich stelle mal in den Raum, da wird jetzt irgendein Spieler, wird verklagt, weil er seine Frau geschlagen hat. Und dann wirst du hundertprozentig öffentlichen Druck bekommen über die Medien und sagen, wie kannst du als Verein diesen Spielern noch bei dir spielen lassen. Und ich weiß, das ist jetzt was anderes. Und trotzdem boah, deswegen kam die Frage in mir auf, muss man als Verein da vielleicht irgendwie auch noch ein Zeichen setzen? Also sagen wir es mal so, ich fand zumindest die Aussagen, die dann kamen, so ein bisschen, ich hätte mir da ein bisschen deutlichere Aussagen gewünscht. Also ja, ich habe auch mal Fehler gemacht früher und ja, man gut, muss solche Spieler auch mal den Arm nehmen.
Jetzt ist es Rudi, ja.
Ja, also ich finde, das muss man schon ganz klar auch benennen und sagen, Freunde, wir haben hier Recht und Gesetz und grundsätzlich gibt es in Deutschland Waffen, die du haben darfst. Du kannst einen Waffenschein machen und es hat keiner was dagegen, wenn du auf den Schießplatz gehst, das als Sport ausübst oder Jäger bist oder wie auch immer, aber wir haben halt hier Gesetze so und daran solltest du dich halt halten und umso mehr, wenn du eine Vorbildfunktion hast und einen Anfang 20-Jährigen bist, der viele Follower auf Instagram hat, die dann wahrscheinlich sagen, ach geil, so eine Mystery Box hole ich mir auch mal. Also, weißt du, darum geht es mir so ein bisschen.
Also von der Kommunikation hast du vollkommen recht, sehe ich ganz genauso. Das hätte man noch mal ein bisschen klarer benennen können, welchen Fehler er da eigentlich gemacht hat. Aber wie gesagt, eine Sanktionierung dann aus Richtung des Verbands oder vom BVB, das sehe ich in dem Fall nicht. Hätte er jetzt, um bei deinem Beispiel zu bleiben, jetzt irgendwie diese Dinge eingesetzt in einem Konflikt, in welcher Form auch immer, dann müsste man wahrscheinlich neu reden, aber weil er die Dinger jetzt zu Hause hat und er ist dafür belangt worden, dann ist es aus meiner Sicht bei dieser Sache jetzt auch okay damit.
Ich habe auch das Gefühl, dass alle Beteiligten natürlich gerne so schnell wie möglich dieses Thema abhaken wollen und zur Tagesordnung übergehen wollen. Ja. Und lass uns vielleicht auch noch mal zum Abschluss auf Kalaschnikow Karim selbst schauen. Er schrieb, nachdem das Ganze aufgeflogen ist bei Instagram, er habe die Mystery Box Anfang 2024 aus Leichtsinn und ohne wirklich darüber nachzudenken, was ich tat, bestellt. Also, das Paket, in dem sich auch Gegenstände, die waffenrechtlich nicht erlaubt sind, befanden, sei viele Monate später zugestellt worden und durch einen Zufall ungeöffnet bei der Polizei gelandet. Trotzdem war es ein riesiger Fehler, einer, der mir sehr leid tut, mich viel gekostet hat und den ich zutiefst bereue. Ich weiß, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und eine Vorbildfunktion habe, der bin ich dabei nicht gerecht geworden. Genau deshalb schmerzt es mich umso mehr, dass ich so leichtsinnig gehandelt habe. Er habe daraus gelernt und verspreche, dass sowas nicht nochmal passieren wird in der Zukunft. Also jetzt vielleicht mal zunächst das Wording. Er spricht von leichtsinnig. Also natürlich sagt er nicht, warum er diese Mystery Box überhaupt bestellt hat. Das ist wahrscheinlich auch schlau, weil wie soll er die Scheiße begründen? Aber also mit diesem leichtsinnig, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, oder anders, ich habe ein Problem mit diesem leichtsinnig, um es ganz deutlich zu sagen. Weil das ist so. Also, ich bin da drüber gestolpert. Ich glaube, er hat das schon, als er es bestellt hat, relativ bewusst bestellt.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, er hätte jetzt anstelle von leichtsinnig vielleicht einfach unbedacht sagen. Also, weil ich glaube, das will er damit sagen. Vielleicht leichtfertig wäre vielleicht.
Ja, wir sind ein Kommunikationspodcast, Freunde. Genau, es kommt auf Details an.
Das wäre die Formulierung gewesen, wenn er sagt, ich habe die leichtfertig bestellt. Ich habe sie unbedacht bestellt. Also es war einfach, ich habe da nicht drüber nachgedacht in dem Moment, dass da jetzt wirklich auf der einen Seite Dinge drin sein könnten, die irgendwie vom Gesetz her verboten sind. Dann wäre ich damit auch vollkommen fein. Ja, leichtsinnig. Hast schon recht, das kann man schon ein bisschen fehlinterpretieren. Ich finde es halt interessant, dass er davon spricht, dass es ihn schmerzt, dass er so leichtsinnig gehandelt hat. Also so dieses Schmerzen, dieses Emotionale, das er damit verbindet. Und dann, guck mal, und das will mir nicht in den Kopf. Am Samstag spielt Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Karim Adeyemi schießt in der Schlussphase das vermeintliche Siegtor für den BVB, das 3:2, trifft und läuft dann irgendwie Richtung Fans und macht so diese Blabla-Geste, genau, bevor er sich dann richtig dann feiern lässt für sein Tor.
Genau. Also er macht formt mit der Hand quasi einen Mund, der so auf und zu geht. Ne? Ja, genau. Und ich denke auch, er will uns damit sagen, hier so labert nicht so viel oder sowas.
Genau. Was will er uns denn damit sagen? Also das heißt doch quasi, ja, laber doch nicht so viel. Dann kannst dich doch auf der anderen Seite nicht schmerzen, dass du hier so leichtsinnig gehandelt hast. Also das passt für mich nicht zusammen.
Ich glaube, das ist sein Ausdruck, wie sehr er das alles bereut, was er da getan hat, der liebe Karim Adeyemi. Ja, das ist einfach, also es ist halt noch ein junger Mann, der, glaube ich, noch nicht alles bis zum Ende denkt. Und das gehört dazu. Also wenn sowas ist, dann halte ich doch die Schnauze und mach, weißt du, gieß da quasi nicht noch Öl ins Feuer. Also entweder machst du einen demütigen Jubel, ne, so nach dem Motto irgendwie danke, dass ihr mir beisteht oder sowas, oder du machst halt einfach gar nichts Auffälliges. Ja. Aber das sieht halt überhaupt nicht danach aus, dass er verstanden hat, was da jetzt so gerade passiert ist.
Sieht so aus, als hätte er das wirklich reflektiert, Nils.
Ja,
und es
sieht
auch so aus, als hätte er dieses Instagram-Post-Ding da auch wirklich selbst geschrieben.
Hundertprozentig. Ja. Yeah, well. Also wie gesagt, halten wir ihm zugute. Er ist noch relativ jung, aber es war schon alles in allem ziemlich blöd, was er da so gemacht hat, muss man sagen.
Ja,
so blöd, wie sein Freund, der aus Versehen das falsche Paket irgendwie nimmt und sich dann dabei auch noch erwischen lässt.
Am Flughafen.
Ach, am Flughafen. Ja, bei Dortmund ist viel los und das ist eigentlich auch eine gute Überleitung zum nächsten Thema, denn wir bleiben bei Borussia Dortmund. Wir kommen zur zweiten BVB-Posse, dieses Mal in der Hauptrolle Aki Watzke. Nachdem er 20 Jahre als Geschäftsführer beim BVB tätig war, wollte er sich am Sonntagabend bei der Mitgliederversammlung des Clubs zum Präsidenten wählen lassen. Und seine Chancen standen nicht schlecht, denn es gab keinen Gegenkandidaten. Aber umso mehr muss es sich ja eigentlich wie ein Schlag ins Gesicht angefühlt haben, dass er nur 59% der 4200 Apps abgegebenen Stimmen da bekommen hat. Es gab verhaltenen Applaus, es gab auch einige Pfiffe und Buhrufe. Und lustigerweise im Vorfeld der Mitgliederversammlung hat Watzke ein Ergebnis von unter 70% als kaum akzeptabel bezeichnet. Aber die Wahl mit 59% hat er dann angenommen. Also er sagte, ich bedanke mich bei allen, die mir ihre Stimme gegeben haben. Ich drücke meinen Respekt auch denen aus, die mich nicht gewählt haben. Ich nehme die Wahl an. Jetzt, ich habe dich gefragt, du sagst vorher noch, also 70% muss ich haben, ansonsten ist blöd. Jetzt kriegst du 59. Und wenn übrigens das kein hybrides Format gewesen wäre, das heißt, wenn die die Mitglieder nicht auch online hätten abstimmen können, hätte er es gar nicht geschafft. Denn in der Halle hatte er keine Zustimmung. Und das erste Mal wurde bei dieser Abstimmung eben auch von außen mit abgestimmt. Möglicherweise auch genau deshalb, weil die Verantwortlichen wussten, dass er in der Halle keine Mehrheit hat.
Ne? Ja. Und ich also das heißt, er brauchte eine einfache Mehrheit, ne? 50% brauchte er.
Ja. Genau, richtig. Aber die hat er in der Halle, wie gesagt, nicht gehabt. Und ich habe mich dann gefragt, ja gut, also hätte er nicht vielleicht auch einfach verzichten sollen?
Ich glaube, als er da oben auf dem Podium stand, hat man ihm auch so angesehen, hat er kurz drüber nachgedacht. Also er war wirklich not amused, aber in der Sekunde konnte er das nicht. Kannst du nicht sagen, sorry, weil dann mach doch... Dann macht doch euren Scheiß allein hier. Nein, also er hat dafür ja auch vorher zu sehr dafür geworben, dass er das wird. Und es gab ja einen Gegenkandidaten ursprünglich mal, nämlich den jetzt noch amtierenden oder bis davor amtierenden Präsidenten. Der wurde damals übrigens mit 99,5% der Stimmen ins Amt gehoben.
Also krass.
Und dann hat der ja erst gesagt, nee, er will nicht mehr. Dann hat er gesagt, doch, ich will doch. Und dann wurde ihm ja nahegelegt, dass er nicht mehr will.
Ja,
und
genau.
Dann konnte er ja jetzt Aki auch nicht sagen, ah, sorry, nein, jetzt waren jetzt nur 60, ich wollte 70. Wie gesagt, scheiß drauf, ich mach das jetzt nicht. Nee, das ging jetzt in diesem Fall nicht. Aber das ist schon, wie du gesagt hast, ein Schlag ins Gesicht. Ne? Also da wird er jetzt mal durchatmen müssen. Und die Frage ist ja, warum hat er nur 60% der Stimmen bekommen. Denn wenn man mal so auf sein, ich sag jetzt mal, Lebenswerk beim BVB schaut, ne, er hat sie aus der Insolvenz gerettet und zur Nummer 2 in Deutschland etabliert, da hätte man sich doch eigentlich vorstellen können, dass ihm die Borussia-Mitglieder da zu Füßen liegen.
Ich glaube, man war ihm ja auch lange genug sehr dankbar, aber die jüngste Vergangenheit hat natürlich, ja, ein paar Fälle zum Vorschein gebracht, die dann nicht so glücklich waren. Und du sprichst es an. Das eine war ja diese ganze Geschichte rund um diese vermeintliche Gegenkandidatur, die es dann doch nicht gab, wo auch klar ist, okay, da läuft hinter den Kulissen ein bisschen was. Also da gibt's irgendwie Ränkespiele, da ja gibt's auf jeden Fall Unfrieden. Ich glaube, was die Fans auch immer noch nicht verwunden haben, ist dieser Sponsorendeal mit Rheinmetall, der da 2024 geschlossen wurde, passt ja irgendwie zur Geschichte von Adeyemi auch, ne? ja. Und was jetzt auch, ich habe mich da jetzt nur oberflächlich eingelesen und das ist auch ein Thema, das sollten wir mit so viel Fingerspitzengefühl behandeln, dass ich es jetzt wirklich nur einmal kurz nenne. Es gab in den 90er Jahren wohl auch einen Missbrauchsvorfall bei Borussia Dortmund. Ein ehemaliger Mitarbeiter hat sich da wohl sehr ungebührlich verhalten und diese Vorwürfe wurden wohl nicht ausreichend aufgeklärt und auch dafür steht Watzke in der Verantwortung. Und das sind halt in Summe dann einige Punkte, die den Fans und Mitgliedern ein bisschen gegen den Strich gehen. Und ich glaube, das in Summe hat dann dazu geführt, dass eben nicht alle so begeistert sind, dass Aki jetzt da ja seine Vorherrschaft weiter ausüben darf.
Ja, man muss ja auch mal sagen, dass die Rolle, die er jetzt bisher innehatte und die er jetzt antreten wird oder diese Position, die er jetzt antreten wird, die könnten ja auch unterschiedlicher nicht sein. Also als Geschäftsführer des quasi der Kapitalgesellschaft geht es ja vor allen Dingen darum, Ergebnisse zu erzielen. Natürlich bei einem Fußballverein Ergebnisse auf dem Platz, aber auch Ergebnisse monetärer Art. Also das heißt, einen ordentlichen Umsatz und den Gewinn möglichst steigern, damit die Aktionäre zufrieden sind. Als Präsident des Vereins, des EVs Borussia Dortmund, musst du eher ein Moderator zwischen den verschiedenen Gruppierungen sein, die es in so einem Verein nun mal gibt. Und vielleicht ist das auch was eben die Fans auch einfach nicht zutrauen. Oder die Mitglieder, um es richtig zu sagen. Wo sie sagen, ja, hat er denn diese Fähigkeiten überhaupt quasi alle an einen Tisch zu bringen, zu vermitteln zwischen den verschiedenen Bereichen und da eher ja Kompromisse einzugehen, Lösungen zu suchen, die im Sinne des Gesamt-EVs sind. Vielleicht wird das auch von vielen Mitgliedern in Frage gestellt, dass er da der richtige Typ für ist.
Ja, kann gut sein. Und ich meine, er ist natürlich sehr meinungsstark und das ist ja auch sein gutes Recht. Aber ich glaube auch, ich weiß auch nicht. Also man hat einfach das Gefühl, dass da ein bisschen zu viel Geklüngel ist. Und ich kenne mich zu sehr zu wenig im Detail aus, um zu wissen, was sind jetzt wirklich die Aufgaben eines Präsidenten? Wie gut ist Watzke dafür geeignet? Wie gut sind andere dafür geeignet? Das kann man intern natürlich deutlich besser beurteilen, als wir das von außen bewerten können. Aber wenn du dann halt auch siehst, wie Lars Ricken ihn so mega abfeiert in seinem Statement auf dieser Mitgliederversammlung und da wirklich so eine Werberede für ihn hält, wirklich so eine Wahlkampfrede, die wirklich schon unangenehm war, wo du dir auch denkst, ach Lars, da wäre weniger auf jeden Fall mehr gewesen. Und dann ist ja halt auch klar, also dass er dann einfach den Mann protegiert, der ihn da ins Amt gebracht hat, es ist halt so offensichtlich für alle. Das ist halt auch ein bisschen blöd, ne? Also natürlich kannst du mal darauf verweisen, dass er viel für den Verein geleistet hat, aber das war schon einfach viel zu viel von Lars Ricken und hat, glaube ich, am Ende dann mehr geschadet als geholfen.
Ja, absolut. Sehe ich genauso. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Thematik, die Mitglieder jetzt auch sehen, dass du jetzt quasi den einen hat er jetzt ja hochgehoben. Also Watzke hat jetzt den Geschäftsführer ja mit Lars Ricken da bestimmt. Und jetzt besetzt er auch noch den zweitwichtigsten Posten im Verein. Den besetzt er jetzt selbst. Ja, das schmeckt vielleicht auch vielen nicht. Sondern die wünschen sich vielleicht auch da eine andere Person oder auch mal andere Strömungen, die in Dortmund da auch Einzug halten könnten. Aber jetzt sind an zwei wichtigen Punkten im Verein und in der Kapitalgesellschaft eben ja Watzke oder Watzke Liebhaber zu finden. Vielleicht auch nicht so das, was sich der Fan wünscht.
Ja, true that. Okay, ich finde, gerade für mich als Bayern-Fan, Jens, wir haben genug über Dortmund gesprochen heute, oder? Machen wir einen Strich über Dortmund.
Lass uns aber noch einmal jetzt nochmal über Dortmund sprechen, nämlich über dieses Spiel vom Wochenende, nämlich das 3:3 gegen den VfB Stuttgart. Denn das war das absolute Top-Spiel des vergangenen Spieltags. Sorry, nichts gegen Heidenheim, gegen Gladbach, ne? Aber ich glaube schon, Dortmund gegen Stuttgart war das Top-Spiel und ist dann ja auch 3:3 ausgegangen. Und naja, das Ergebnis schmeckte den Stuttgartern natürlich deutlich mehr als den Dortmundern. Die Dortmunder haben 2:0 geführt und dann eben, wir haben es vorhin schon gesagt, 3:2 kurz vor Schluss. Und das Spiel ist doch 3:3 ausgegangen. Spieler des Spiels war Dennis Undaff, der an 4 Toren direkt beteiligt war. Vor dem Dortmunder Elfmeter bringt er Nico Schlotterbeck zu Fall und er erzielt alle 3 VfB-Treffer. Nach dem Spiel sagte Dennis Undaff dann bei Sky, ich habe keine Worte dafür, gegen Dortmund 3 Tore zu machen, passiert nicht jede Woche. Das dritte ist Weltklasse, wie ich meinen Körper reinstelle. Das muss ich sagen. Darf er das so sagen? Darf er sich selbst als Weltklasse bezeichnen? Und vor allen Dingen, hat er sich dafür von Zlatan Ibrahimovic ein Go eingeholt? Weil er hat ja eigentlich darauf ein Abo, selbst sich als Weltklasse zu bezeichnen.
Ja, letzteres kann ich nicht sagen, wahrscheinlich nicht. Und darf er das sagen? Ja. Also ich mag ja Dennis Undaff total, muss ich dir sagen. Der ist mir zutiefst sympathisch, der Typ. Der trägt das Herz auf der Zunge. Der ist nach so einem Spiel natürlich sehr emotional und freut sich natürlich wie Bolle, dass er da ein geiles Spiel gemacht hat und 3 Tore gemacht hat. Und es sei ihm von Herzen gegönnt. Ja, also ich glaube, du weißt schon, was ich antworten werde. Natürlich ist es schöner, wenn die anderen über dich sagen, dass du Weltklasse bist, als dass du es selbst tust. Aber in so einem Fall ist es einfach irgendwie auch sympathisch und von daher würde ich ihm da auch keinen Strick draus drehen. Wie siehst du es?
Ja, ganz genau, wie du es gesagt hast. Du weißt ja auch, ich mag ja Zlatan, weil er auch immer, wenn er das von sich selbst gesagt hat, das immer mit einem süffisanten Lächeln gesagt hat. Ja, und so ein bisschen war es bei Dennis Undaff jetzt auch so. Der weiß auch, dass er jetzt nicht in den Top 5 der Weltklasse-Stürmer aller Zeiten drin ist. Das weiß er auch, aber die Aktion war schon stark. Ja. Und vor allen Dingen da in der allerletzten Sekunde. Und Dortmund hatte gerade das Gefühl gehabt, wir haben das Ding hier gewonnen durch das Adeyemi-Tor. Und dann zurückzukommen und Schlotti den Ball da noch durch die Beine und hinten ins lange Eck, dass Kobel auch nur hinterher gucken konnte. Sorry, das war Weltklasse. In der Situation so ein Tor zu machen, das war schon wirklich stark. Und das hat auch dann VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ja so gesagt. Er hat gesagt, in der zweiten Halbzeit war Dennis tatsächlich absolute Weltklasse. Er hat 3 Tore gemacht in Dortmund gegen Schlotterbeck, Anton und Can. Das war eine überragende Leistung. Dennis ist im Flow, da gebührt ihm ganz klar Man of the Match. Da kann es keinen anderen geben.
Und die Experten haben es ja ähnlich gesehen, ne? Beispielsweise Didi Hamann hat ihn ja später dann auch abgefeiert. Zu Recht. Und wir erinnern uns, Dennis Undaff war jetzt bei den letzten Lehrgängen der Nationalmannschaft nicht mit dabei. Also, wenn er so weitermacht, dann muss ihn Nagelsmann eigentlich wieder mitnehmen, oder?
Ich glaube auch, aber das wird so ein bisschen darauf ankommen, wie halt die Offensivpositionen da in den kommenden Wochen und Monaten sich so entwickeln. Es gibt halt schon viele Fragezeichen. Was ist mit Kai Havertz? Der ja übrigens, wir haben vorhin über Arsenal gegen Bayern gesprochen, ne, der seit Monaten verletzt ist, ja, in dieser Arsenal-Mannschaft auch noch fehlt. Was ist mit Kleindienst? Wie kommt er zurück? Was ist mit Füllkrug? Findet er noch mal irgendwo einen Anschluss und damit verbunden einen neuen Verein jetzt im Winter? Ich glaube schon, dass er ein Kandidat ist, der da auf jeden Fall ja mit muss, ist vielleicht zu viel. Aber er bringt halt auch was rein, so diese unbekümmerte Art, genau das, was du eben gesagt hast, so dieses Herz auf der Zunge tragen. Ich meine, er war ja auch bei der WM, bei der EM 2024 dabei. Und ja, auch, weil er so einen gewissen Spirit auch in so eine Truppe reinbringen kann, wie das vielleicht früher auch so ein Thomas Müller gemacht hat. Und diese Stelle ist ja neu zu besetzen. Von daher, ich könnte es mir schon vorstellen, dass Dennis Undaff so eine Rolle auch in der Nationalmannschaft einnehmen kann.
Ich glaube auch, das ist auf jeden Fall kein Stinkstiefel, das ist einer, der gute Vibes verbreitet und die kannst du definitiv auch gebrauchen. Und wenn der zwischendurch dann noch richtig geile Tore macht, dann finde ich auch, kann man ihn auf jeden Fall mitnehmen. Und es gab Zeiten, wo man das Gefühl hatte, er muss ihn auf jeden Fall mitnehmen, wo er einfach so konstant getroffen hat. Und ich glaube, wenn er jetzt auch eine gute Rückrunde spielt, dann hat er schon sehr gute Karten, dass er auch dann in Nord- und Mittelamerika mit dabei sein darf.
Ja, ich glaube, was man halt bei ihm auch dann immer mal vergisst, ist, dass er ja auch relativ wenig gespielt hat in den vergangenen Monaten, weil er jetzt halt wieder so konstant trifft, aber er findet sich ja jetzt auch erst rein und dass er deswegen bei Nagelsmann jetzt nicht dabei war, das ist schon in Ordnung, aber ich sehe es wie du, wenn du konstant deine Tore schießt, beim VfB Stuttgart auch noch international spielst, dann gehörst du in die Nationalmannschaft genauso wie Angelo Stiller in die Nationalmannschaft.
Ja, bin ich bei dir, auf jeden Fall. Und Dennis Undaff leitet auch wunderbar zum letzten kleinen Thema über, das wir noch besprechen möchten, denn wir haben es gesagt, er ist ein Mann der klaren Worte und er hat Ende Oktober nach einem DFB-Pokalspiel auch was Interessantes gesagt, als er über den Mainz 05-Verteidiger Dominik Kohr gesprochen hat. Der hat gesagt, der Kohr ist nur am Faulen gewesen, vor allem nach seiner gelben Karte. Er ist ja auch bekannt dafür, Leute zu verletzen, deswegen sollte er auch irgendwann mal dafür bestraft werden. Hört man auch nicht so oft so eine Aussage,
nee,
ne?
Nee, das war natürlich direkt nach dem Spiel. Also er hatte den Schweiß noch im Gesicht. Und ja, das ist schon eine provokante Aussage. Also gerade dieser Vorwurf, er ist ja bekannt dafür, Leute zu verletzen. Da schwingt auch sowas mit, so er macht das vorsätzlich. Das finde ich schon grenzwertig. Das muss man nicht unbedingt sagen. Aber ja, wie gesagt, so direkt nach dem Spiel, aus der Emotion heraus, kann man ihm das wahrscheinlich verzeihen.
Aber Dominik, ja, ich meine, man muss halt sagen, wenn man sich die Statistik anguckt, also Dominik Kohr hat seinen Spitznamen Hardcore jetzt nicht ganz zu Unrecht. Also er hat jetzt,
das ist keine Frage,
ne, 316 Spiele in der Bundesliga, hat 102 gelbe Karten und 9 Platzverweise und ist damit Bundesliga-Rekordhalter. Also keiner hat so viele Karten gesehen wie er. Und also wenn man sich halt auch anguckt, jetzt war ja auch letzten Wochenende gegen die TSG, hat er ja auch ein echt übles Foul noch begangen. Er sagt ja, um einen Pass zu verhindern, aber ich meine, wie er da reingeht, alter Vater.
Also das hat er hinterher gesagt, er wollte da einen Pass verhindern, ich sehe das nicht, der Ball war lang weg. Also sorry, dann bist du einfach zu langsam im Kopf, ja, wenn du da noch einen Pass siehst, den du verhindern kannst. Er steht halt einfach seinem Gegenspieler am Mittelkreis oder im Mittelkreis steht er seinem Gegenspieler da hinten auf der Wade. Und wir haben es ja schon öfter besprochen. Ich habe ja auch einige Mainz 05 Fans im Umfeld und habe auch von einem sofort irgendwie eine Nachricht gekriegt, so, oh, ich kann das nicht mehr sehen. Es reicht. Weil das will keiner sehen. Und was halt dazu kommt, ich meine, er fehlt halt wieder, ja, Spiele. Er hat im September erst einen Platzverweis gehabt, fehlt jetzt wieder 3 Spiele. Das ist für die Mainzer auch ein wichtiger Spieler da hinten in der Dreierkette. Deswegen, das finden halt auch die Mitspieler und die Fans so langsam nicht mehr cool. Und ja, da muss er sich absolut hinterfragen.
Ja. Amiri hat ja auch nach dem Spiel gesagt, ganz klare rote Karte, und meinte auch, die Szene war nicht so schlau von ihm, weil er ein wichtiger Spieler ist. Und das ist das Ding, er fehlt dann natürlich Spiele, die er gesperrt ist, aber er fehlt ja dann auch immer im aktuellen Spiel, wenn er sich dann eine rote Karte holt und dann muss die Mannschaft für ihn mitlaufen. Und klar, findest du das als Mitspieler dann auch nicht so geil.
Ja, absolut. Der langjährige Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe sagte zu der Szene: glasklar über dem Knöchel auf das Schienbein und Wadenbein, ein brutaler Tritt. Das ist eigentlich nicht rot, das ist schwarz. Ja. Und das ist auch so. Also ich habe die Szene live gesehen und vor allen Dingen, dann wird diese Entscheidung ja durch den VAR dann, also er hatte eigentlich gelb, dann wird diese Entscheidung rückgängig gemacht und er kriegt dafür rot. Und dann stellt er sich noch hin und sagt noch, wieso? Wieso wär's denn gewesen? Warum muss ich denn jetzt hier runter? Also, komm Junge, ne? Geh vom Platz und akzeptiere diese Strafe. Ich habe es eben schon gesagt, 3 Spiele. Ja. Im Vorhinein hat man da, sagen wir mal, von den verschiedenen Experten auch schon mal was anderes gehört. Ich glaube, da haben sich viele auch auf eine andere Strafe schon eingestellt und gedacht, dass er mehr Spiele fehlen. Mhm.
15.000 Euro aber, glaube ich, auch noch, ne?
Ja.
Wird ihm jetzt nicht so wehtun, es sind keine 450.000.
Ja, das stimmt schon. Aber findest du es angemessen für so ein, um es jetzt nochmal zu sagen, für so einen Wiederholungstäter, muss da der DFB, die DFL, müssen die da nicht ein Exempel statuieren?
Ja, ich hätte jetzt mich auch nicht gewundert, wenn sie jetzt gesagt hätten, mal zumindest 5 Spiele, ne? Einfach, um das nochmal ein bisschen deutlicher zu kommunizieren. Wir haben keinen Bock, dass hier regelmäßig sowas ist, weil abgesehen davon, dass er sein eigenes Team schwächt, es ist einfach auch gefährlich für andere Spieler. Und dann kannst du halt einfach auch mal einen Spieler, dem kannst du die Karriere mit so einem Tritt versauen, ne? Also der kann sich total schwer verletzen dabei und das muss halt auch klar sein. Also das ist Sport und keine Körperverletzung.
Ja.
Und ja, deswegen, ich hätte es auch nicht verkehrt gefunden, wenn man dann mal ganz klar sagt, pass auf, es ist jetzt so oft passiert, du raffst das scheinbar nicht, dann müssen wir jetzt offensichtlich mal ein bisschen tiefer in die Strafenkiste, in die mysteriöse Strafenkiste greifen.
Ja. Und ich glaube, der Spielbericht, oder der hätte das auch hergegeben, des Schiedsrichters, da stand schon was drin, auch so mit verletzungsgefährdend und so weiter. Ich weiß nicht ganz im Detail, aber das muss ja dann auch im Bericht des Schiedsrichters drinstehen, damit dann überhaupt das Strafmaß irgendwie ausgesprochen werden kann. Und das war wohl gegeben, dass es auch deutlich höher hätte ausfallen können. Hm. Aber wie gesagt, 3 Spiele Sperre. Ja, so ist es dann halt.
Ja.
Der Hardcore.
Ah, also, Jens,
und dann wird das von den, sorry, eine Sache noch, ne? Ja. Und dann so dieses Hardcore, das gibt's ja dann auch so bei Insta, dann wird das irgendwie immer, wenn er mal wieder eine gelbe Karte gekriegt hat und so weiter, ah, unser Hardcore, Dominik, das wird halt auch so ein bisschen verherrlicht, finde ich.
Ja.
Das ist auch nicht in Ordnung.
Ja, das ist halt so eine männliche Tugend, wie so viele männliche Tugenden verherrlicht werden, die relativ fragwürdig sind, ne? Du bist halt nur ein richtiger Mann. Wenn du richtig dazwischen gehst, wenn du ein bisschen gewaltsam bist, wenn du was weiß ich was. Also,
aber, ich habe da neulich erst. Das ist die Realität von Stefan Effenberg.
Ja, das ja, ja, so, aber ich habe ja, das ändert sich Gott sei Dank auch, aber ich habe da neulich erst tatsächlich in einem ganz anderen Kontext drüber gelesen, dass das schon abenteuerlich ist, mit was für Werten dann teilweise auch Jungen irgendwie aufgezogen werden. Und das ist eben die Sache, du hast natürlich immer auch da junge Spieler, die nachkommen, die sehen sowas, dass das auch abgefeiert wird, wenn er da so überhart einsteigt, und das sollte man halt nicht kultivieren, sondern im Gegenteil sollte sagen, Freunde, klar, das ist ein Kontaktsport und da geht's auch mal zur Sache, aber reißt euch zusammen und seht halt so, wie ihr andere Spieler verletzen könnt. Ihr wollt auch nicht verletzt werden. Also, und im Zweifel, gerade da im Mittelkreis, völlig sinnlos, da so reinzugehen. Also, und ich glaube auch, man muss dann halt, wie mit kleinen Kindern das manchmal auch machen, man muss dann halt überdeutlich werden, dass es auch irgendwie ankommt, die Botschaft. Und offensichtlich hat es Dominik Kohr noch nicht verstanden.
Yeah, well. Schließen Jens, wir mit diesem schönen Thema, Nils.
Genau, schließen wir mit diesem schönen Thema, und im Gedenken an Dominik Kohr und auch unseren lieben Freund Adeyemi sage ich, bleibt friedlich, Freunde, bleibt fair, bleibt ehrlich und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.